Herzlich willkommen bei Transplant Talk, der Podcast über das Danach.
Und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Transplant Talk mit Anna. Sie ist Psychologin, sitzt hier rechts neben mir.
Ich sitze hier heute mit Archie. Er ist Comedian und Vater einer lungentransplantierten Tochter.
Ja, yeah. Ich habe einfach mal deine Transplantation gerade rausgelassen. Ich habe dich einfach als Psychologin und als Mensch vorgestellt, Anna. Es tut mir leid.
Ist auch in Ordnung.
Wir haben heute ein crazy Thema mitgebracht, und zwar Lebensverkürzung. Bin ich eine Statistik?
Ja, die Herztransplantation ist jetzt auch erstmal nebensächlich heute, würde ich sagen. Ich bin heute mal nur Psychologin.
Bin ich immer noch Vater einer transplantierten Tochter? Ja, na gut.
Ja, gut, okay.
So, Lebensverkürzung, bin ich eine Statistik? Soll ich mal starten?
Starte.
Soll ich dazu mal was sagen?
Starte.
Also ich hatte genau dieses Gefühl. Ich habe den Titel ausgesucht. Ich hätte gar nicht gedacht, dass wir ihn in den Pool reinnehmen zum Talken. Aber wir haben ihn reingenommen. Jetzt sind wir mitten in der Folge oder am Anfang der Folge, aber schon in der Folge. Ich hatte oft das Gefühl, wenn man jetzt, sage ich mal, irgendwelche Probleme hat und man kriegt dafür kein Gehör, hatte ich oft das Gefühl, sag mal, wird hier meine Tochter nur noch für die Statistik am Leben erhalten? Es kümmert sich hier gar keiner drum. Das war das eine Gefühl, dieses Gefühl zu sagen, man ist doch hier eine Statistik und gar nicht als Mensch. Und die andere Seite, Lebensverkürzung ist natürlich ein Thema, was einen lebenslang begleitet und was natürlich phasenweise mal mehr Gewicht kriegt und mal weniger. So. Mhm. Und ich hatte große Probleme mit Statistiken, die mir vorgelegt wurden und mit der Kommunikation da. Also die erste Statistik, es war ja wirklich, ihre Tochter muss vielleicht transplantiert werden. Da war aber gar nicht der Transplantateur, sagt man das nicht? Transplantateur?
Transplant.
Irgendwas. Der Operateur?
Transplanteur. Keine Ahnung.
Gar nicht der Operateur.
Oder Operateur, nennen wir es mal so.
Genau, gar nicht der Chirurg oder die Chirurgin, sondern das war einfach der stellvertretende Leiter der Intensivstation, und der hat mir dann gesagt, es kann sein, dass ihre Tochter transplantiert werden muss, das würde man aber nicht hier machen. Sie müssten das aber quasi entscheiden, und ich sage, was heißt denn das? Ja, ich drucke Ihnen mal eine Statistik aus. Und dann hat er mir eine Statistik hingelegt, wo drauf stand, im Durchschnitt lebt man 5,2 Jahre oder 5, irgendwas Jahre. So, ne?
Er hat dir ernsthaft eine Statistik ausgedruckt?
Ausgedruckt, ja, die habe ich, okay. Ich bekommen.
Okay.
Und
ohne jegliche Hintergründe oder irgendwas.
Nee, auch ja, es war krass. Ne? Ich glaube, er wollte mir was Gutes tun, weil er denkt, hier, du arbeitest, ich interessiere, da ist jemand, der sich so wissenschaftlich interessiert, auch für die Fakten und nicht nur für Emotionen, sondern hier ist das Ding. Und aber in meinem Mindset war das so, okay, wenn sie operiert wird, dann hat sie 5 Jahre noch zu leben.
Ja, wollte gerade sagen, also was stand in der Statistik?
5, irgendwas Jahre.
Ja, das ist ja, also hat dir das Mut gemacht oder
nee,
war
nee, natürlich nicht, das hat mich zerstört.
Wollte gerade sagen.
Also. Ich war ja in diesem Prozess von eigentlich Verhandlungen, sagt man, in diesem Trauerprozess von Verhandlungen von, ich habe jetzt hier gar keinen Bock drauf.
Ja.
Und auch noch so ein bisschen leugnen. Und dann gab es ja auch so ein neues Medikament, was einem Hoffnung gemacht hat, wofür sie auch in die Gruppe aufgenommen werden sollte, nach den Jugendlichen in die Kindergruppe. Mhm. Und da war die Hoffnung, weil es das erste Medikament ist, was sozusagen auch eingreift. Und bla, ist ja auch egal. Also ich wollte eine Zauberpille haben, damit die Krankheit weg ist.
Ja, statt der Transplantation.
Statt der Transplantation, weil ich wusste, ey, wenn wir mit diesem Medikament noch, sagen wir, 5 Jahre überleben und dann kriegt sie eine neue Lunge, dann hat sie jetzt 10, das ist ja geiler so.
Ja,
ne?
Klar.
So richtig, dass man natürlich diese Statistik lesen, interpretieren muss, dass eine Statistik ist.
Ja, immer die Hintergründe auch.
Genau.
Ne?
Und auch dieser Mittelwert kann ja extrem wenig aussagen, wenn man gar nicht binnendifferenziert.
Absolut.
Also der Pneumologe kam an und meinte, nee, also die können vergessen, ihre Tochter ist erstmal die Krankheit ist dann weg.
Ja.
Es gibt keine anderen Begleiterkrankungen oder andere Erkrankungen, die sie hat.
Ja.
Sie ist ein Kind.
Ja.
Wir leben in Deutschland, andere Hygienemaßnahmen, die Statistik ist weltweit. Da sind alle mit drin.
Ach,
und wenn
krass.
Sie dann das erste Jahr überlebt und bla. Und er meinte aber auch, ihre Tochter kann bis zu 20 Jahre in Einzelfällen sogar länger leben. Also das war sozusagen von ihm die Aussicht. Und man könnte über eine Retransplantation nachdenken, irgendwann, wenn die.
Das haben sie auch schon erwähnt.
Das hat der Pneumologe sozusagen, der war voll auf Mut machen und so.
Okay.
Und ich bin natürlich in meinem skeptischen, der will mir hier Mut machen, Ding oder so, ne? Also, genau.
Aber du meintest ja am Anfang, dass du das Gefühl hattest, sie wurde am Leben erhalten für die Statistik. Das heißt, du gehst davon aus, dass die Kliniken gute Miene machen wollen, sozusagen. Also das Gefühl kenne ich, ne? Dass man sozusagen, dass die mit einem in Anführungsstrichen prahlen, ne? So, oder da, das macht ja auch den Ruf einer Klinik dann, ne? Also so, ja, wir weisen hier so und so viele erfolgreiche Transplantationen pro Jahr vor und die haben überlebt und so viele Durchschnittsjahre, ne?
Aber es interessiert sich aber keiner für den Mensch. Das war mein Ding.
Hattest du das Gefühl?
Ja, voll oft. Ja, voll oft.
Okay.
Hey, sie wird transplantiert, dann wurden wir entlassen. Mhm. So, bei der Entlassung mussten wir unten noch warten auf ein Lungenfunktionsgerät, um für das Rezept für ein Lungenfunktionsgerät. Mhm. Für das Rezept haben wir eine Stunde gewartet und habe ich gesagt, wir brechen das Ganze ab, ich fahre nach Hause, ich bezahle das von meinem Geld.
Ja.
Und weil meine Tochter, das ist 4 Wochen her, da eine Stunde zu sitzen, dann zu wissen, wir müssen noch nach Hause fahren, sie muss zum Auto laufen, da habe ich schon halt, ich werde richtig, ich werde bei sowas richtig krass sauer. So.
Ja, verstehe ich. Ja.
Und das war oft. Und dann war, also ging oft um so Kacksachen, vor allen Dingen danach. Also gar nicht im Krankenhaus, sondern danach um so Sachen wie Impfung, Impfstoff, dies und das. Ich zahle das jetzt und wir klären das nachher. Oder ich zahle es und ich reiße nicht bei der Krankenversicherung ein. Ich habe 500 Euro bezahlen müssen für Impfungen für die Familie, damit wir eine Familienimmunität haben, um meine Tochter zu schützen. Das zahlt die Krankenkasse aber nicht vorher. Das muss man vorher. Wie machen die das denn für Leute vom Amt? Das ist einfach echt schlecht organisiert.
Ja,
das interessiert die einfach nicht.
Nee, in dem Moment nicht.
Und es gibt keinen. Diese Schwelle, diese Brücke zu nach Hause und angebunden sein, da gibt es einfach keinen, der die Sachen für einen gut organisiert.
Ja.
Ein Papierkrieg ohne Ende. Die Reha wird verweigert. Die Sozialarbeiterin sagt dir, es gibt keine Reha. Die Ärzte sagen, doch, es gibt eine Reha.
Ja, ja.
Die Sozialarbeiterin sagt, ich habe doch die E-Mail rausgeschickt.
Die Schnittstellen halt, ne? Und die sind halt immer nicht
man
da.
Denkt so, genau, und da, aber da entsteht das Gefühl von, ich bin hier eigentlich nur eine Zahl, es interessiert sich keinen.
Ja, wobei ich immer das Gefühl hatte, oder ganz oft hatte so, bis zur Transplantation war ich ein Mensch, sozusagen. Als ich dann transplantiert war und dann klar war, okay, die OP war erfolgreich, der Person geht's gut, mir fehlte im Laufe der Jahre so ein bisschen so dieser allumfassende Blick. Also so, was du schon sagst, ne, dass man dann eben auch mal auf die anderen Bereiche guckt. Also ich hatte immer so das Gefühl, Hauptsache, meinem Herzen geht's gut und das interessiert auch die Transplantationsambulanz. Und dann aber, was ist eigentlich irgendwie mit meiner Niere, die ja vielleicht im Laufe der Jahre kollabiert? Ja. Oder keine Ahnung, ich habe ja, mein Vater, der ist ja Arzt, Allgemeinmediziner, und der war dann derjenige, der im Laufe der Jahre sich darum gekümmert hat, dass meine ganzen Vitaminspiegel in Ordnung ist. Der hat dann immer wieder recherchiert, was gibt's für Medikamente, die ich noch zusätzlich nehmen kann als Unterstützung. Aber einfach so ganz körpermäßig sozusagen. Ne? Also da hatte ich schon so das Gefühl, okay, sie ist in der Statistik drin, sie hat überlebt, wir können das abhaken. Und dann umso länger ich transplantiert war, umso krasser war das auch. Ne? Mhm. Also okay, jetzt hat sie 5 Jahre, jetzt hat sie 10 Jahre und so weiter und so weiter. Ne? Und jetzt bin ich aber 15 Jahre transplantiert und jetzt werde ich schon so zu so einem Spezialfall wieder. Also jetzt werde ich so, also ich habe jetzt wirklich das Gefühl, ich bin ja sowohl in Berlin als auch in Hamburg angebunden. Und wenn ich da in beiden Transplantationsambulanzen bin, also in Hamburg zum Beispiel war das mal ganz witzig, da war ich und dann kam da ein Arzt und hat gesagt, ja, ich wollte sie nur mal kennenlernen, weil wir haben hier so wenige, die so lange transplantiert sind. Und das fand ich so witzig, weil ich dachte so, okay, jetzt anscheinend wird es wieder genau anders, dass man jetzt schon so lange transplantiert ist, dass man irgendwie diejenige ist, die vielleicht so ein Special-Fall schon ist. Ja, aber ich weiß, was du meinst. So,
findest
ne?
du das gut, Special-Fall zu sein?
mal so. Also ich fühle mich schon irgendwie ganz cool in dem Moment. Auf der anderen Seite denke ich mir so, okay, vielleicht, also so special bin ich ja in dem Moment jetzt auch nicht. Ich habe jetzt mein Bestes getan, um 15 Jahre zu leben und ich hoffe, ich werde auch noch weitere, was weiß ich, wie viele leben. Aber ich finde es irgendwie witzig, also dass man irgendwie, weil das sind dann so meistens so jüngere Ärzte, die das irgendwie ja selber nicht so ganz noch nicht erlebt haben und man fühlt sich so, ich habe immer das Gefühl, ich fühle mich wie so eine Omi, die da sitzt und die im Krieg war und jetzt von ihrem Kriegserlebnissen erzählt, weil es ist für die halt so völlig absurd, ne, irgendwie.
Aber die Vorstellung ist ja auch absurd.
Also,
überhaupt so, ne?
Ja, ja.
Ich hatte hier den einen 14-jährigen Lebertransplantierten im Podcast und der wurde mit 7 Monate alt transplantiert und ich habe ihn gefragt, weil er kennt nur Fotos, kognitiv kann er nicht sagen, so und so, die meisten Transplantierten wissen ja, dass sie transplantiert werden. So.
Ja.
Und wenn er sich Fotos anguckt, ich sage, was fühlst du dabei oder denkst du darüber oder so? Und er sagt, das ist halt surrealistisch oder so, hat er gesagt. Und dann denke ich mir so, ja, also ich glaube, auch das ist für Ärztinnen und Ärzte, weil die Menschen sind,
Ja, ja, klar.
Eine krasse Vorstellung, ein Herz
ist es ja auch.
Auszutauschen und dann ja. jemanden noch da sitzen zu haben, der seit 15 Jahren ja, sozusagen genau. das Herz hat ist und wo ja das ja. irgendwie klappt. Und dann siehst du auch noch normal aus.
Dann sehe ich auch noch normal aus.
Du hast so keine krass. Drei Arme.
So krass. Weißt du, so. Kann auch noch normal reden. Genau. Ja, ich habe quasi den Jackpot geknackt, würde ich sagen. Du hast
nicht noch ein Auge auf der Stirn oder so. Also ja. Die soll ein Herz gekriegt haben.
Und dann auch noch halbwegs ein gutes Leben. Ich muss mich schon genau. sehr, sehr glücklich
genau. schätzen. Und auch studieren.
Ja, ich bin schon sehr privilegiert. Nein, bin ich wirklich, abgesehen mal davon. Also das weiß ich auch. Und aber ich hatte ja von vorhin schon erzählt, dass das meine Hassfolge ist, ne? So Thema Statistik. Ja. Und aus einem ganz simplen Grund, ich habe mich tatsächlich auch geweigert, als ich die Folge vorbereitet habe, ich bereite mich da ein bisschen drauf vor immer, habe ich
wenigstens
mich geweigert.
Eine von uns, wollte ich mal kurz einwerfen. Eine von uns, die sich vorbereitet.
Ja, so bin ich, ein bisschen zwanghaft, aber ist egal. Ja, und dann habe ich mich vorbereitet und dachte, oh Gott, nee, du willst jetzt keine einzige Statistik lesen, weil du willst damit eigentlich gar nichts zu tun haben. So, ne? Ich habe mich richtig geweigert, irgendwelche Statistiken zu lesen. Das Einzige, was ich gelesen habe, ist, dass in dem Jahr, wo ich transplantiert wurde, im Jahr 2010, 377 Herzen transplantiert worden sind und ich eine dieser 377 bin.
Wow.
Und mehr nicht. Ah. Also, weil ich habe kurz nach der Transplantation angefangen, Statistiken zu lesen.
Ja. Yeah.
Und
das, als du 18 warst, muss ja, man mal ganz kurz so genau, zeitlich einordnen.
Genau, als ich 18 war und habe dann ganz, ganz schnell wieder damit aufgehört, weil dann war so, ja, 5 Jahre und, ne, wie du schon sagst, ne.
Was, du hast auch die 5 Jahre auf den Tisch gekriegt.
Ja, genau, 5 Jahre war, wenn sie Glück haben, 5, ne, und ja, dann müssen wir halt mal schauen. Alles, was dann oben drauf ist, ist ein Bonusjahr. Und dann war da bei mir richtig Panik, ne? Ja, also so, was mache ich denn jetzt mit 5 Jahren? Also so, ne, krass. Und ich kann es voll verstehen. Und aber die Hintergründe, ne, dass mir dann irgendwann gesagt wurde, ja, da sind auch noch Leute mit drin, die ja gar nicht an einer Herztransplantation ja. dann sterben, sondern auch an einem Autounfall ja. oder das sagt einem ja keiner.
So. Medikamente nicht nehmen. Ey Leute, ich habe genau. die Statistiken, die so, ja. die ich würde gerne gleich mal eine vortragen und so ein bisschen gucken und ja. so, dass man die mal auseinanderpflückt.
Ja.
Weil man halt sich denkt, so, ja, also das auch wenn es keinen klaren Mittelwert gibt
ja.
oder also keinen sozusagen ja, keinen häufigen Mittelwert, sondern eher Leute am Anfang oder mhm. dann ist der Mittelwert ja gar nichts aussagend. Nee. Von 5 Jahren ist es so, hat gar keine Tragkraft.
Nee, überhaupt nicht.
Da, die zu interpretieren. Aber was hast du gemacht mit dieser Info, okay, 5 Jahre, wann hat sich, also mit 18 kriegst du die Info, 5 Jahre, wenn es gut läuft, noch ein bisschen besser.
Ja.
Wann hat sich dein Mindset geändert? Oder wann?
Eigentlich spät erst. Ich habe es immer noch, ne? Also immer noch bin ich so, okay. Also klar, bei jedem Herzgeburtstag bin ich noch ein Jahr drauf und noch ein Jahr drauf und wer weiß, wie es, also wie lange es noch geht, so, ne? Und mir ist schon bewusst, die Zeit zählt und auf der anderen Seite sagt mir mein Körper irgendwie, nö, warum? Also was soll denn passieren? Du bist fit, du bist gesund und nimmst deine Medikamente. Die Studie würde mich mal wirklich interessieren, weil ich habe voll oft schon gehört, dass ein riesiges Problem ist, wirklich dieses Medikamente nicht nehmen, ne? Also so dieses sich
ja,
weigern.
Ja, habe ich hier auch von Lunge, ja.
Ja, also das finde ich total spannend, weil ich das ist, glaube ich, oft ein Thema, ne?
Ja, so ja. Dieses, fast 40%.
40?
Bei Lunge. Jugendlichen, Kindern. Also mal, wir müssen das erstmal einordnen. Nicht ja. insgesamt, vergesst die 40. Aber genau.
Löschen.
Von neu, also zwischen 18 und 21-Jährigen ja. Lungentransplantierten
aber nur
Jugendlichen.
Lunge?
Nur Lunge in dem
okay.
Fall. Nur Lunge.
Mhm. Okay.
Von 9 Gestorbenen sind 8 gestorben wegen Incompliance.
Ach krass.
Ja, also weil sie ihre Medikamente nicht ja. genommen haben.
Ja, aber das ist auch eines der ersten Dinge, die mir damals gesagt wurde, obwohl ich schon 18 war, nimm deine blöden Medikamente, ne, regelmäßig morgens und abends und, ne, und ich kann mir aber schon vorstellen, ne, also als Jugendliche, wie komplex das auch ist, ne, also, du musst ja schon auch diszipliniert sein und dann musst du ja auch irgendwie das, keine Ahnung, ich stelle mir vor, ich hatte die krassesten Nebenwirkungen am Anfang und dann wurde mir gesagt, so nö, du musst die nehmen, trotz der Nebenwirkungen. Ja. Ist ja auch irgendwie scheiße.
Ja, voll.
So, ne? Also,
ich kann mich da auch gar nicht so richtig reinfühlen, kann mir aber auch vorstellen, dass man sich denkt, gerade nach so einer Statistik, die man liest und verinnerlicht auch, dass man sich denkt, so Leute, ich habe auch keinen Bock.
Mhm. Das war also gerade so, mein Gedanke auch.
Ich habe überhaupt keinen Bock zu leben
genau.
unter dieser Scheiße, unter dieser Last, unter dieser Schwere. Genau.
Ja.
Und das ist halt voll krass. Ich habe ein Buch geschenkt bekommen, Organspende und Transplantation in Österreich, wenn Tote Leben retten. Und ich finde, da ist ein Satz drin, der ist mir so aufgegangen, wo ich dachte, wie krass ist das denn bitte? Und zwar, klinische PsychologInnen, steht da drin, haben auch oft die Vermittlerrolle zwischen Behandlungsteam und PatientInnen, um etwaige Störungen in der Arzt-Patienten-Beziehung aufzuzeigen, die ebenfalls ein Risikofaktor für nicht, also für sozusagen in Compliance darstellen kann, also für nicht mitmachen. Wo ich dann auch dachte, ja, wie interessant, weil mich hat diese Statistik so gewurmt, also steht aber auch nochmal in dem Leitfaden von der MHH drin, dass die Ärzte oder die Ärztin da auch nicht komplett aus der Verantwortung raus sind. Weil da steht einerseits drin, ja, die hätten vermieden werden können. Und dann denke ich so, ja Leute, also ihr habt ja auch einen Teil. Also Kommunikation scheint so ein wichtiges Ding zu sein. Und diese Arzt-Patienten-Beziehung ist ja auch was total Wichtiges. Also merkt man ja auch hier im Podcast, wo ich andere Leute interview, die sagen, ey, mein Arzt, egal was er sagt, medizinisch habe ich keine Ahnung, brauche ich auch nicht haben, ich habe einen Arzt, dem vertraue ich.
Ja.
So, also wie wichtig das so eine Mentorenrolle auch ist.
Ja, absolut. Ja. So. Wobei das oft ein Thema ist, ne? Also so dieses Arzt-Patienten-Thematik, ne? Also gerade so bei psychosomatischen Erkrankungen auch, Schmerzerkrankungen und sowas, also das merke ich schon so, ne? Und weil, ich weiß nicht, wie macht ihr das? Weil ich habe mir im Laufe der Jahre einen Arzt rausgesucht, wo ich sage, go for it, dem traue ich.
Ja.
Und alles andere, ja, muss ich jetzt nicht unbedingt folgen, so, ne? Also, aber ich finde es unglaublich schwierig. Wie willst du es machen? Also willst du, weil ich finde immer 10 Ärzte, 10 Meinungen.
Ja, voll, stimmt. So. Das gibt es auch, aber also mittlerweile, dadurch, dass ich Maler von Anfang bis jetzt begleite und der Einzige bin, mit meiner Frau zusammen, weiß ich teilweise, wie die Medikamente besser eingestellt werden.
Ja.
Und da war auch ein junger Arzt, ich sage jetzt nicht wo, ist auch egal, der sagt so, nee, sie müssen jetzt so und so viel pro Kraft geben, bla bla bla, sie hat auch so viel zugenommen. Und dann denke ich so, nee,
Nö.
Also das ist eigentlich unsinnig, also ich mache das jetzt. Und dann schossen die Werte natürlich wieder hoch und über den Zielspiegel, wo ich dann dachte so, er kann deswegen das zwar gut argumentieren und seinen Willen durchsetzen, aber mittlerweile weiß ich, wie ich's einstelle. Die schicken mir immer noch, mit Blutwerte waren okay. Und ich denke so, ja, Zielspiegel ist zwischen 10 und 8, habe ich verstanden. Wie waren denn die Blutwerte?
Ja.
Einfach, dass ich es für mich eintragen kann, schreibe ich noch dazu.
Ja.
Einfach, also so, genau.
Ja.
Aber ja, ich will denen auch gar nicht die Expertise da abnehmen. Nee, wir haben nicht den einen Arzt oder so. Ich fühle mich da aber gut beraten. Wir sind in der MHH jetzt angebunden und die sind sehr feinfühlig, gucken sehr genau, gucken sehr differenziert und das gibt mir erstmal ein gutes Gefühl.
So. Ja, das ist doch gut. Ja. Ja, ich finde es halt schwierig, ne, weil du sagst, ja, Arzt oder Ärztin, Verantwortung, ja, aber wie willst du es machen, ne? Du hast eigentlich ja auch keine Kontrolle, ne? Also du entlässt die TeenagerInnen nach Hause oder die PatientInnen und letztendlich können die und tun und lassen, was sie wollen, ne? Also es ist ja auch immer deren Verantwortung in Anführungsstrichen auch, finde ich, ne? Und ich kenne es ja als Psychotherapeutin. Ich sage immer, ich kann mein Bestes geben, ich kann meine Patienten begleiten, aber ich kann nicht die Verantwortung für deren Leben übernehmen, dann würde ich ja verrückt werden. Ne? Also ich muss ja irgendwo meine eigene Grenze ziehen und letztendlich ist dann in dem Moment jeder für sich selbst verantwortlich. Und da würde ich dann diskutieren, da würde ich mal deine Meinung hören wollen, Teenager, Kinder, Eltern? Verantwortlich? Ich weiß es nicht.
Steht auf jeden Fall mit drin, definitiv klar.
Ja.
Also natürlich ist jeder erstmal für sich selber verantwortlich.
Ja.
Aber wenn du nicht weißt, auf was du dich einlässt, wenn du keine Schulung kriegst, über was es heißt, transplantiert zu sein.
Ja, Aufklärung fehlt.
Wenn du nicht gut vorbereitet bist, wenn du eine Statistik um die Ohren gehauen kriegst, die du gar nicht interpretieren kannst mit deinem Wissen, dann liegt die Verantwortung nicht allein bei dem Jugendlichen, sondern ja. oder bei der Jugendlichen.
Das
sondern,
müsste gewährleistet
das
sein.
Das muss
ne?
einfach ja. gewährleistet sein. Ja. Das muss genau. ja. Pflicht sein und auch eine gute Begleitung. Und ich finde eigentlich diese Brücke von klinischer Psychologie mhm. zwischen Patientin und Arzt oder mhm. Ärztin super wichtig. Auch ja, zu sagen, ey Leute, da steht, ja. stimmt irgendwas nicht.
Ja.
Und da ist das System, was halt einfach bestimmte Patientinnen vorgibt in einer bestimmten Zeit
ja.
Und so weiter und so fort, einfach nicht gut
ja.
ausgelegt. Und da habe ich eher das Gefühl, man ist eine Statistik.
Wurdet ihr darüber aufgeklärt, wie wichtig es ist, jetzt die Medikamente zu nehmen?
Vorher?
Ja.
Nee, das Aufklärungsgespräch war eine Dreiviertelstunde.
Ja.
Es war, der Operateur saß da, hat dann im Grunde erzählt, man macht einen Schnitt statt zwei Schnitte.
Ja.
Ist zwar die erste Kinderlunge, aber er hat schon über 100 erwachsene Lungen transplantiert.
Schön, genau. Sehr beruhigend.
Genau. Und dann hat er echt also richtig runtergebrochen gesagt, nimm die einen Lungenflügel
so geil,
raus,
ne?
machen den einen rein,
richtig,
machen den anderen raus.
Richtig warmherzig.
Den anderen rein, wo ich dachte, so krass, Alter, dafür hast du 5 Jahre studiert. So wie es sich anhört, könnte ich das auch.
Ja.
Und dann war, und das ist für die Nachsorge, ja, wir werden ja. danach halt für sie verantwortlich sein mehr. Und wir sind mit Hannover eng im Kontakt, hieß die Ansage, die, also kein Krankenhaus hat eine gute Kommunikation, die schaffen es nicht mal, Werte irgendwie hin und her zu schicken oder ja. mal zu telefonieren.
Nö, nö, das sowieso nicht. Das geht nicht.
Und im Aufklärungsgespräch war es das. Ja, Sie müssen okay. das jetzt nicht entscheiden, Sie können sich das in Ruhe überlegen. Und jetzt waren wir eine halbe Stunde spazieren und haben gesagt, ja klar, transplantieren.
Ja,
Sie.
Klar.
Aber es gab, keine Ahnung, in Hannover wurde gesagt, ein Aufklärungsgespräch dauert, glaube ich, mindestens 6 Stunden oder mehrere Stunden mhm. auf jeden Fall.
Und danach, also weil ich überlege gerade, ob ich ein Gespräch hatte über die einzelnen Medikamente, die ich dann bekomme, wie oft ich die nehme, warum und wieso. Aber ich glaube, das hat gar nicht stattgefunden, überlege ich gerade. Ne?
Nee, also wir hatten einen sehr guten Pneumologen mhm. dort. Der hat sich auch sogar vor der Transplantation einmal vorgestellt. Mhm. Dr. Knape, Props gehen raus.
Mhm.
Der hat mir auf jeden Fall Angst genommen. Der war gut, konnte nochmal so Statistiken mhm. einordnen. Und hat einem dann schon auch so ein bisschen was erklärt, aber es war dann irgendwie Learning by Doing und es gab halt nicht so ein, und schon gar nicht mit Maler, mit ihr wurde mhm. gar nicht kommuniziert, mhm. gar nicht. Und man denkt ja, halt,
das ist schon krass,
hey Leute, das ist die Patientin. Ja. Natürlich tragen wir die Verantwortung, die Entscheidung, ja. aber sie muss mitziehen, sie ja. muss irgendwie gucken, sie muss
ja.
so. Er hat schon dann gefragt, weißt du, wo eine Lunge herkommt, einfach, dass sie auch mhm. weiß, ne, wenn jemand stirbt und sein Organ mhm. nicht mehr braucht, hat es ganz toll auch erklärt. So, mhm. ne? Aber genau.
Okay.
Ich glaube, da gibt es nicht den Rahmen für. Wir sind über der Zeit. Ich würde ja. trotzdem gerne einmal eine Statistik vorlesen und ja. Gemeinsam interpretieren, wenn du möchtest.
Ja, gerne.
So.
Wie immer über der Zeit.
Wir sollen quatschen. Uns einen anderen Zeitmanagement nehmen oder so. Also, wir haben hier, komm, dann, wir haben Kuchendiagramm. Machen wir mal so.
Ja, mach mal.
Tortendiagramm. Von Lungentransplantierten. Roter Bereich sieht nach, was würdest du sagen, wie viel Prozent aus, der rote Bereich?
Boah, jetzt, also, naja, weniger als die Hälfte. Das ist 40% hast du
ja, gefühlt, na, aber es steht halt nicht drin.
Ach so,
aber deswegen
steht
ist es einfach nur ein Tortendiagramm, was wir sehen.
Ja, ich würde auch sagen, 35 bis 40%.
35
ja.
bis 42%. Und das wären Todesfälle mit Hinweis auf Incompliance.
Krass, ey.
Das heißt, Medikamente nicht genommen.
Ja.
Ne? Und dann gibt es natürlich Krebs, ein kleiner Teil. Dann Infektion ist mhm. so 15 bis 20%, würde ich sagen. Andere Ursachen hat man nochmal 10%.
Mhm.
Und Abstoßung ohne Hinweis auf Incompliance ist auch nochmal so 8 bis 10, 15%.
Ist ja auch geil, dass das dann nicht dabei steht, finde ich. Ne? Also erstens das.
Ja.
Und dann ja auch, also was sagt die aus? Ne? Also das ja. ist ja immer mein Problem bei Statistiken. So,
ja.
ne? Dann zu überlegen, was sagt die jetzt eigentlich aus?
Man hat grundsätzlich natürlich besser werdende Statistiken. Also es gab Jugendliche, die vor 2006 transplantiert werden. Da ist mhm. hier eine rote Linie. Und dann mhm. haben wir Jugendliche, die ab 2007 transplantiert wurden. Und da sieht man schon eine deutliche Erhöhung. Hier steht zum Beispiel, der Anteil der nach 5 Jahren lebenden Patienten
mhm.
hat sich wegen des verbesserten Überlebens in der Anfangszeit ebenfalls deutlich erhöht.
Mhm.
In dem Zeitraum von 2000 bis 2006 transplantierten Patientinnen lebten nach 5 Jahren noch 44%.
Mhm.
Von dem ab 2007 transplantierten dagegen 75%.
Ach krass,
nach
so stark.
5 Jahren.
Genau, wow.
Das ist natürlich
okay.
ein Riesensprung.
Ja, allerdings.
Und dann stand auch was fand ich ja eher Aufmunterndes drin. Insgesamt ist das Risiko, nach der Transplantation zu versterben, im ersten Jahr am größten und ja, wird danach genau. immer geringer.
Ja.
Todesfälle, wenn auch glücklicherweise nur selten, auch nach Langzeitverlauf mehr als 10 Jahren, mhm. treten die auf. Und denk so, ja klar treten die nach 10 Jahren mhm. auch noch auf, mhm. aber selten, wo man mhm. denkt, ja wie krass, also mhm. Genau. Also,
ja, voll gut.
Das ist natürlich was sehr Positives, aber trotzdem hat man natürlich diese Zahlen irgendwie, ne, mit denen man umgehen
muss. Ich finde es auch gruselig irgendwie immer, ne? Deswegen sage ich ja, ich beschäftige mich da generell gar nicht mehr mit. Und nochmal zu, vielleicht zum Anfang, Lebensverkürzung, bin ich eine Statistik? Ich persönlich finde nicht, ich bin mehr als das und will auch gar keine Statistik sein, weil, also ich falle jetzt sowieso schon aus dem Rahmen der Statistiken, so, ne, mit 15 Jahren. Und ich habe für mich persönlich jetzt unabhängig mal von Psychologin oder irgendwas den Weg, den klassisch der Verdrängung gewählt, ja. der nichts damit zu tun haben wollen. Und damit geht es mir eigentlich momentan am besten so, ne? Deswegen, ja.
Man darf verdrängen, ja?
Ja, natürlich. Die Psychotherapeutin mir würde sagen, um Gottes Willen niemals, ja, ja. aber doch bitte. Also wenn man merkt, man kommt damit nicht zurecht, dann ja. klar.
Ja. So. Ich habe eine Idee, vielleicht eine Brücke zu schlagen zur nächsten Transplant-Talk-Folge.
Mhm.
Und zwar dachte ich mir halt auch, selbst wenn meine Tochter, sagen wir, 3 Jahre nur hat, in diesen 3 Jahren sich die ganze Zeit Sorgen zu machen, ist halt auch Mist, weil je kürzer die Zeit, umso mehr ist ja eigentlich, die Erwartung von mir da, die so gut wie möglich zu nutzen.
Mhm.
Und das gibt natürlich auch Druck. Die nächste Folge heißt Umgang mit Druck, sein Leben so erfüllt wie möglich zu leben. Hasse den Satz, lebe jeden Tag, als wäre es dein letzter. Das ist ja. die nächste Folge.
Ja.
Und trotzdem ist das mein Mindset öfters, zu sagen so, ja ey, Statistik hin oder her, wir wissen eh nicht, wie lange wir überhaupt leben.
Das wissen wir alle nicht.
Genau, das weiß keiner von uns.
Ja.
Oft kommt es tatsächlich unerwartet, gefühlt, also jetzt nicht statistisch, aber gefühlt, kommt es dann ja doch unerwartet.
Ja.
Genau. So, wir machen ganz kurz einmal Werbung. Und zwar, wer mich als Comedian sehen will, geht gerne auf Social-Media-Kanäle, klickt auf Gefällt mir, guckt sich Videos an, kommt zu meinen Live-Auftritten. Ansonsten, wer mir einen Kaffee ausgeben will, kann das tun unter www.buymeacoffee.com/archieclub. Wer Anna Wagner einfach mal bei Instagram connected haben will, man darf deine Seite gehen, oder?
Ja, natürlich. Anna K. Wagner, da berichte ich über mein Leben als Transplantierte, über den Podcast. Da könnt ihr auch immer wieder auf die Podcast-Folgen klicken. Und ich freue mich natürlich über jeden Follower von euch.
Yeah. Dann wünsche ich noch einen schönen Tag. Fast hätte ich für uns gesprochen.
Ich wünsche keinen schönen Tag.
Gut, dass ich nicht wir gesagt habe.
Ja, nicht immer für alle sprechen.
Genau. Genieß die Sonne. Tschüss.